Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pediko-Akademie.
Ja, auch von mir hallo zu diesem Podcast. Ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Es wird heute um das Thema Eltern gehen, Zusammenarbeit mit Eltern. Das kann ja ganz schön herausfordernd sein, mit Eltern zusammenzuarbeiten. Ja, da entstehen Konflikte, da entstehen viele Gefühle. Und heute soll es darum gehen, zu sensibilisieren, was so die Themen der Eltern sind, um sich auch einfühlen zu können als Fachkräfte, was für Welten leben sie, was beschäftigt sie, was sind ihre Themen, was fordert sie heraus, welche Konflikte sind heute aktuell und wie kann eben wirklich diese Zusammenarbeit gut funktionieren. Und wir freuen uns besonders, dass heute ein Experte hier zu Gast ist, Moritz Stahl. Hallo Moritz, herzlich willkommen hier in diesem Podcast.
Moin, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Ja, wir freuen uns auch. Ich möchte einmal sagen, wer du bist. Du bist Diplompädagoge, Sozial- und Sonderpädagoge als Schwerpunkt. Kita- und Grundschulleitung warst du. Du hast auch schon in der Elternberatung gearbeitet oder aktuell auch. Du bist insofern erfahrene Fachkraft für Kinderschutz. Und natürlich, das finde ich da besonders wichtig, bist du Vater eines Sohnes, eines 16-jährigen Sohnes und hast schon selbst sozusagen die Elternrolle erlebt. Ja. Deswegen bist du hier unser Experte heute und wir freuen uns besonders, uns heute zu diesem Thema mit dir auszutauschen. Zuerst würde uns mal interessieren, was hat dich eigentlich dazu veranlasst? Also wir haben ja schon gehört, du bist selbst Vater, dich diesem Thema anzunehmen.
Ja, danke für die Frage. Also ich muss sagen, ich habe ja, genau wie du sagst, darüber, dass man selber Vater ist, erlebt man natürlich eine ganze Menge herausfordernder Situationen. Jetzt ist mein Sohn schon 16, das heißt, ich habe Kita-Zeiten erlebt, ich habe Zeiten in Schule erlebt, mit Höhen und Tiefen, mit allem, was dazugehört. Und ich habe von der Seite immer gemerkt, meine Güte, wir Eltern, ja, wir haben ganz schön besondere Vorstellungen, wir sind auch manchmal ein ganz schön herausforderndes Völkchen. Ja, das muss man ehrlich auch zugeben, ja, wir sind super belesen, wir kennen uns mit Sachen aus, wir beschäftigen uns intensiv mit Themen, wir wollen es besser machen als unsere eigenen Eltern, ja, wir wollen die alten Zöpfe abschneiden und so. Und dann treffen wir auf verschiedene Systeme und da entstehen ganz viele Missverständnisse, da entstehen ganz, ganz viele Situationen, wo es auch zu Herausforderungen kommt, wo, glaube ich, einfach manchmal auch aneinander vorbei kommuniziert wird. Und dann habe ich einfach auch auf der anderen Seite gemerkt, in der Elternberatungstätigkeit, wie wichtig das ist, dass Fachkräfte, aber auch Eltern immer wieder so, ja, die eigene Sprache auch lernen zu lesen, zu verstehen. Also zu verstehen, in welcher Lebenswelt sind Eltern unterwegs, was bewegt die, warum verhalten die sich auf eine bestimmte Art und Weise, was sind Themen, die vielleicht auch noch zu einer größeren Belastung führen können und so weiter und so fort. Also es ist einfach so ein flammendes Herz, weil ich denke, es braucht so ein bisschen so einen Mittler zwischen den Welten, ja, und der versuche ich zu sein, so gut es geht. Und da ist es natürlich auf der einen Seite gut, wenn man ein bisschen weiß, was es bedeutet, Vater zu sein, und auf der anderen Seite schon auch mit vielen Eltern gesprochen hat und einfach versucht hat, denen gut zuzuhören.
Ja. Ja. Meinst du, dass die Generationen vor uns anders waren, die Elterngeneration, und warum eigentlich?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass wir, also da müssen wir nur mal so ein bisschen in unsere Großelterngeneration vielleicht schauen oder auch in unsere Elterngeneration, da haben sich unglaublich viele grundsätzliche Werte total verändert. Ja, also früher, es gab eine ganz klare Hierarchie zwischen Eltern und Kindern, das kennen wir noch sehr gut, ja, autoritärer Erziehungsstil. Man hat in Schule, in Institutionen, aber auch zu Hause immer versucht, dass es klar ist, dass die Eltern die Ansagen machen. Ja, es gibt diesen wunderschönen Satz, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, ja, den kennen wir, am eigenen Leib haben wir den vielleicht im schlimmsten Fall noch erfahren, aber vielleicht haben wir ihn auch nur überliefert bekommen, und dann wissen wir schon direkt das Mindset der damaligen Zeit. Ja, es ging einfach darum zu sagen, wir Eltern machen hier die Ansagen, wir Erwachsenen wissen, wie es geht, wir haben die Macht, wir können entscheiden über dich. Und du bist das Objekt, ja, über das wir sozusagen entscheiden können und was sich an die Regeln zu halten hat. Und dann hat man irgendwann gemerkt, nee, das wollen wir eigentlich so gar nicht mehr. Ja, wir sind überhaupt nicht zufrieden damit, weil das hat auch teilweise echt Wunden hinterlassen. Ja, seelische Wunden bei einigen Kindern, hat dazu geführt, dass sie ein schlechtes Selbstwertgefühl entwickelt haben, dass sie totale Herausforderungen haben in der Beziehungsgestaltung als Erwachsene und so weiter und so fort. Also ganz viele negative Erscheinungen, die damit einhergehen. Und dann hat man in den letzten Jahren versucht, ein bisschen gegenzusteuern und hat verschiedene Dinge ausprobiert. Ja, laissez-faire, nachgiebige Erziehung, also hat sich sozusagen in verschiedenen Bereichen mal so ein bisschen versucht, wieder neu zu etablieren, weil man einfach gesagt hat, wir brauchen irgendwie eine neue Kultur. Wir fühlen uns selber mit dem Alten nicht mehr wohl. Und da habe ich das Gefühl, sind Eltern einfach immer noch auf der Suche. Also wir leben eigentlich, aus meiner Sicht, leben wir in einer Zeit, in der Eltern dabei sind, einen neuen Erziehungsstil zu erfinden. Ja, also die prägen den ganz aktiv und die erfinden was neu. Und mit diesen neuen Erfindungen, so wie es mit allem ist, macht man immer Trial and Error. Also ja, also es passieren Fehler. Und dann ist immer die Frage, wie gehe ich mit diesen Fehlern um? Selber als Elternteil, aber auch mit dem System. Und ich glaube, wir müssen aber auch einfach erstmal anerkennen, dass wir da in einem Wandel sind und diesen Wandel müssen wir aktiv gestalten. Und da müssen wir geduldig sein, ja, da müssen wir uns gegenseitig auch, müssen wir manche Dinge vielleicht nicht so ernst nehmen und wir müssen vielleicht bei manchen Dingen auch einfach ein bisschen nachgiebig sein mit uns und mit den Eltern und dann kann die Kommunikation auch gelingen. Und dann bin ich erstmal ganz zuversichtlich, weil ich finde es richtig gut, dass Eltern heutzutage sagen, die Beziehung zu meinem Kind ist mir super wichtig und ich will nicht mehr dieses Top-Down-Prinzip, sondern ich will, dass wir das hier partizipativ miteinander entwickeln, dieses Leben, weil du bist eine eigene Person und so möchte ich mit dir auch zusammenleben.
Mhm. Also da vielleicht kurz, wenn ich da einmal eingerätschen darf, weil also wir sprechen ja über diese neue Elterngeneration und das ist ja so ein ganz geflügelter Begriff, den man auch in Zeitschriften lesen kann und da gibt es ja auch Seminare zu und ähnliches.
Ja.
Und tatsächlich habe ich aber immer so dieses, was genau ist denn das? Ich fand das jetzt ganz schön, dass du gesagt hast, die neue Elterngeneration ist noch gar nicht so klar, wo es denn hingeht, probiert noch ganz, ganz viel aus. Kann man das irgendwie so festlegen, dass man sagt, seit wann spricht man denn eigentlich von der neuen Elterngeneration? Gibt es da so einen Wendepunkt oder hat sich das einfach fließend ergeben?
Also ich habe das Gefühl, dass es sehr, sehr fließend war. Also mein Gefühl ist so 80er, 90er Jahre ist das eigentlich so aufgekommen, dass Eltern viel, viel, viel vermehrter angefangen haben, sich auch mehr den Bedürfnissen der Kinder zuzuwenden. Ja, also so die 50er, 60er, 70er Jahre, die waren einfach auf verschiedenen Ebenen massiv herausfordernd für Kinder. Ja, entweder sie waren sozusagen total reglementiert oder auch in vielen Situationen auf sich alleine gestellt. Mhm. Und auf einmal gab es da so ein bisschen so einen Wandel. Also wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, auf einmal haben Eltern angefangen, miteinander viel stärker zu kooperieren. Die Kindheit sozusagen war auch durch Eltern viel stärker begleitet auf einmal. Es war irgendwie wichtig, mit den Kindern Zeit zu verbringen. In kleinen Dosen fingen auch Väter mal an, sich sozusagen mehr für das Thema zu interessieren, waren bei den Geburten dabei, haben sozusagen auch die ersten Jahre der Kinder ein bisschen mehr mitbegleitet und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen jetzt in den letzten, finde ich, 2 Jahrzehnten merkt man nochmal einen ganz starken Wandel. Aber ich glaube, was wir nochmal so ein bisschen machen müssen, ist auch zu sagen, also wir reden ja von, wenn wir sagen, die neue Elterngeneration, dann müssen wir es schon, glaube ich, ziemlich stark differenzieren, weil die Elterngeneration besteht ja aus 1000 Facetten, ja, aus 1000 Herkunftssituationen, biografischen Hintergründen, verschiedene Familienformen, moderne Familienformen, die wir vielleicht vor 20, 30 Jahren so noch gar nicht hatten. Ja, Co-Parenting zum Beispiel, ja, wo sich Leute für ein Kind entscheiden, aber gar nicht zusammen leben. Regenbogenfamilien, die in verschiedensten Konstellationen miteinander leben, Patchwork-Familien. Also es gibt ganz, ganz viele Familienkonstellationen. Und das ist erstmal was total Schönes, eine große Vielfalt. Aber das bringt natürlich auch eine hohe Diversität im Umgang mit diesen Familien mit sich, ja?
Ja, und auch kulturelle Aspekte, ne? Also
total.
Die jetzt auch nochmal mit reinnimmt, also
total.
Ne, Zuwanderung und so, das wird ja dann immer mehr.
Ja.
Deswegen kann man, glaube ich, wirklich nicht sagen, dass es die neue Elterngeneration gibt. Mhm. Erlebst du das auch so, dass, also das erlebe ich zumindest so, dass durch diese Vielfalt, die jetzt da ist an Informationen, an vielfältigen eben Kulturen und Lebensweisen,
ja.
dass dadurch auch so eine Unsicherheit besteht, wer bin ich denn jetzt genau oder welche Eltern wollen wir sein? Also ne, du hast es ja auch schon so ein bisschen angesprochen, dass das wirklich auch eine große Verunsicherung mit sich bringt.
Ja, ist ganz spannend, ne, was du sagst. Auf der einen Seite haben wir ja unendlich viele Quellen heutzutage. Also wir können uns über Social Media, können wir Momfluencern folgen, Dadfluencern, wir haben auch die ganzen bekannten Leute aus der fachlichen Ebene, die uns ja auch den ganzen Tag mit Stories und Reels versorgen. Wir können Bücher lesen. Also wir haben unendlich viel an Wissen. Aber das, was du sagst, nämlich dieser Aspekt, dass es offensichtlich einige Eltern gibt, oder Eltern immer wieder auch das Gefühl haben, dass das nicht zu einer Sicherheit beiträgt, sondern eher zu einer Unsicherheit. Also das Gefühl haben, ich habe 1000 Möglichkeiten, ich habe 1000 Formen, wie ich Erziehung gestalten kann. Das ist verbunden mit einem wahnsinnig hohen Anspruch an sich selbst in der Elternrolle. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Aspekt in der heutigen Zeit. Und ich habe jetzt gerade wieder in einem Buch gelesen, die Zeit, die Eltern aktiv mit den Kindern verbringen, die wird eben immer geringer. Also die Kinder verbringen ja in der Regel mehr Zeit in Institutionen als zu Hause. Und ich habe jetzt mal so einen statistischen Wert in dem Buch gelesen, also ungefähr 3 Stunden pro Tag haben die Eltern mit ihren Kindern noch Zeit. Wenn wir jetzt mal überlegen, in dieser Zeit findet auch noch statt Einkauf, Haushalt, Absprachen, Hausaufgaben, weiß der Geier, was da alles noch zu tun ist, dann wissen wir, dass diese reine Qualitätszeit, die wir in kleinen Momenten mit den Kindern haben, dass die immer weniger wird.
Ja.
Und in dieser Zeit soll aber alles an dieser Beziehungsarbeit, die ich mir ja vorgenommen habe als Elternteil, als moderner Elternteil, der ja auch etwas sein will, der etwas darstellen will, der es anders machen will als die eigenen Eltern, das soll da alles noch reinpassen. Und das, glaube ich, sorgt zu einem teilweise auch massiven Stress. Also ich erlebe auch Eltern, die wahnsinnig im Stress sind, obwohl die alles haben. Also die sind teilweise gut situiert, bei denen ist sozusagen alles abgesichert und trotzdem entsteht auch innerhalb der Partnerschaft zum Beispiel entsteht ein ganz hohes Stresserleben, diesen ganzen Ansprüchen, diesen ganzen Dingen, die man sich vorgenommen hat als Elternteil, denen gerecht zu werden. Und es ist auch sowas Wechselseitiges, nämlich einerseits innerhalb der Partnerschaft und dem eigenen Umfeld dem gerecht zu werden, also im Kontakt mit den Kindern und aber auch im Außen, also im Außenbild immer darzustellen, wir kriegen das gut hin. Wir sind dem gewachsen. Ja, wenn ich jetzt in der Kita bin, beim Abholen und so, den Eltern bloß nicht zu suggerieren, ich habe hier kein Handwerkszeug oder ich weiß nicht genau, was ich machen soll oder so, sondern immer zu sagen, ich versuche auch in einer gewissen Art und Weise eine gewisse Souveränität auszustrahlen. Mhm. Und das sind ja Dinge, die, ich kann das nachvollziehen, dass das einfach Druck erzeugt.
Ja, total viel Druck. Also ich kann das auch aus eigener Haut total bestätigen. Also das ist, man hat dauerhaft das Gefühl, keinem, nichts und niemandem gerecht werden zu können.
Genau.
Also nicht sich selbst, nicht dem Partner, nicht den Kindern, nicht der Arbeit. Man kann eigentlich nichts gerecht werden. So. Und das macht einen unglaublichen Stress zwischen diesem, was will ich eigentlich und welche Idealvorstellung habe ich und was schaffe ich eigentlich. Ne? Also Das ist einfach, und mit dem Stress kommen Eltern ja auch in die Kita dann, ne? Also da ist ja dann auch eine hohe Erwartung an Kita, die ja viel dann auch dazu beitragen müssen, dass man dem irgendwie gerecht werden kann, so.
Mhm.
Was ist denn jetzt noch, also wir haben jetzt über diesen Erziehungsaspekt gesprochen, so was, dass es verunsichert, was gibt's denn so an Veränderungen, so auch vielleicht gesellschaftlich? Also gibt es da auch Themen, die eben Einfluss nehmen, dass die Eltern anders sind vielleicht?
Ganz, ganz viel. Ich glaube einfach allein zum Beispiel der Aspekt Arbeit, ja, also allein das, wie sich die Arbeitswelt verändert hat, was da teilweise auch für unterschiedlichste Modelle auch versucht werden zu leben, also dass die Eltern versuchen auf der einen Seite sich zu verwirklichen, auch da sozusagen monetär ein gewisses Level zu erreichen, nach außen was darzustellen, sich abzusichern und so weiter, das erfordert ja manchmal auch einen hohen Preis und gleichzeitig aber auch trotzdem eben sich auch in diesem Familienbereich zu verwirklichen und dem irgendwie auch noch gerecht zu werden. Also da merke ich vor allen Dingen, dass da einfach dadurch, dass einfach, es gibt ja auch einen total wichtigen Emanzipationsprozess. Mhm. Ja, als ich groß geworden bin, meine Mutter war noch viele, viele Jahre zu Hause. Und viele andere Mütter waren auch noch zu Hause. Und das war so ganz klar gesetzt, dass, ich bin in Westdeutschland groß geworden, muss man auch nochmal sagen, gibt es einen großen Unterschied zum Aufwachsen in den neuen Bundesländern oder in der ehemaligen DDR. Auch wenn ich mit Kolleginnen darüber spreche, die sprechen oft eine sehr unterschiedliche Sprache. Also muss man dazu sagen, ich bin in Westdeutschland aufgewachsen. Und in den 80er Jahren habe ich das eben ganz stark erlebt. Das war, dadurch natürlich war auch eine ganz andere Beziehung noch verfügbar. Und jetzt gibt es einen ganz wichtigen Emanzipationsprozess. Es gibt eben 2 Elternteile, wie auch immer sie aufgestellt sind. Ja, gehen wir jetzt mal davon aus, von einem familiären Leben, wo eben auch 2 Eltern in irgendeiner Form zur Verfügung stehen. Und die versuchen, sich auf verschiedenen Ebenen zu verwirklichen. Und das hat aus meiner Sicht eine ganz große Auswirkung darauf, passt meine Idealvorstellung, weil die ist nämlich immer noch, wenn man die Eltern fragt, ist die Idealvorstellung von Elternsein und Familie sein immer noch, ja, wir haben zwei Kinder, wir haben am besten noch einen Hund, wir haben sozusagen eine glückliche Partnerschaft, wir haben unser Haus, wir haben dies, wir haben das, ne, wir haben die Großeltern vor Ort, also so dieses Gefühl von idealisierter Elternschaft. Aber das, was sie oft im Alltag vorfinden, die Bedingungen, die sie noch zur Verfügung haben, um das zu gestalten, das passt oft gar nicht zusammen. Und da merke ich einfach, da entsteht natürlich auch Frustration. Und das ist, glaube ich, auch eine hochphilosophische Frage. Ist es in der heutigen Zeit mit den Anforderungen, die wir gerade in Bezug auf Selbstverwirklichung und Arbeit und alles, was damit zusammenhängt, haben, ist es überhaupt möglich, auch mit den Kindern noch die nötige Zeit und Ressourcen aufzubringen, um auch da die Ebene der Beziehungsgestaltung und des Familienlebens dem noch ganz gerecht zu werden. Mhm. Und ich glaube, unter diesem Druck und dieser Frage, in diesem Druck befinden sich ganz, ganz viele Elternhäuser. Und das ist auch das, was wir dann natürlich in der Fachlichkeit erleben, ne, was uns jeden Tag begegnet. Diese Diskrepanz oder diesem Spagat gerecht zu werden, das ist nicht ohne.
Ja. Ja, und auch Kinder, die da ja auch dranhängen, die sozusagen letztlich ja auch die Leidtragenden sind tatsächlich.
Ja, ja, total. Genau, weil die versuchen ja immer ihr Bestes zu geben. Die gehen natürlich den Spagat auch mit. Jetzt gehen wir ja immer davon aus, wir reden ja jetzt gerade über so einen idealtypischen Zustand. Was ist, wenn der Elternteil alleinerziehend ist und versucht, dieser Aufgabe ganz, ganz alleine gerecht zu werden? Oder was ist, wenn die Eltern in Hochstrittigkeit sind gerade? Ja, das wird auch immer mehr. Ja, ich habe gerade die Statistik nicht parat, aber vor vielen Jahren hieß es irgendwie, jede dritte Ehe wird geschieden. So, und wir wissen auch, dass vor allen Dingen die ersten Jahre die hochbelasteten sind innerhalb einer Beziehung. Also da die Beziehung aufrechtzuerhalten, sich nicht zu verlieren, noch eine gute Sprache miteinander zu haben, sich zu respektieren, sich zu sehen, die Alltagsaufgaben gerecht aufzuteilen und so, das ist eine richtig große Aufgabe. Ja. Und wenn wir jetzt merken, jetzt sind die Eltern auch noch geschwächt in ihrer Rolle, ja, einfach nur dadurch, dass Ressourcen fehlen oder dass Ressourcen die ganze Zeit in so eine Hochstrittigkeit rausgehen, weil ich mich vorm Familiengericht mit meinem Ex-Partner streiten muss und die Frage, und dann redet mir auch noch mein neuer Partner oder Partnerin rein, ja, wie ich es zu machen habe oder was noch besser ist, da merken wir direkt, allein wenn ich darüber rede, merkt man schon direkt, ne, was das für Pressure macht. Und ich glaube, das ist einfach, das sind viele, viele kleine Erlebniswelten, die manchmal dazu führen, dass wir als Fachkräfte dann auch im Alltag so das Gefühl haben, meine Güte, wie soll ich dem auch noch gerecht werden? Wie soll ich dieser Energie eigentlich begegnen? Ja, zwischen Tür und Angel am besten noch diese Energie aushalten und noch gut begleiten und dafür auch noch ein fachliches Gegenüber sein. Das ist wirklich eine große Aufgabe.
Ja, ja, absolut. Und da haben wir jetzt noch nicht gesprochen über das Gefühl des Kontrollverlusts, wenn man sein Kind in der Kita abgibt, das kommt ja dann auch noch dazu. Und dann haben wir noch nicht drüber gesprochen, über die großgesellschaftlichen Themen.
Ja.
Krisen, politischer Wandel, Kriege, Corona, also was da ja noch zusätzlich an Ängsten, an Stress, also allein wenn wir jetzt, also ich, mir war das ja klar, aber wenn ich jetzt noch, wenn du da so drüber sprichst und so, ne, merke ich schon so eine Enge in der Brust die ganze Zeit. Also das ist, ich bin ja da auch mittendrin, aber irgendwie, man funktioniert dann halt auch einfach nur, ne? So als Eltern. Und das, da kann das natürlich sein, dass in der Kita das ja auch eine Projektionsfläche werden kann.
Total.
Wo ich den Stress lassen kann, vielleicht. Ja. Ne? Und das muss ich jetzt als Fachkraft aushalten. Puh.
Das finde ich aber gerade wichtig, auch als, ich habe letztens gerade mich mit älteren Mitarbeitenden beschäftigt und festgestellt, dass man ab 45 ältere Mitarbeiter ist. Und ich kann mir aber vorstellen, also wenn ich jetzt an mich denke, ich habe es ja tatsächlich noch so erlebt. Also meine Mutter war zu Hause, die ist, glaube ich, wieder arbeiten gegangen, als ich in die weiterführende Schule gegangen bin. Und das sind natürlich, also wenn ich mit der Vorstellung auch als Fachkraft noch reingehe, ne, und denke, na ja, aber wieso, dass warum bleibt denn die Mutter nicht einfach zu Hause? Oder ich höre ganz häufig, oh, so früh die Kinder schon so lange abgeben, also auch von Fachkräften, ne, dass die gerade eben auch von älteren, in Anführungsstrichen, Fachkräften, dass die da eben andere Sachen gewohnt sind, sich da auch nochmal so bewusst zu machen, okay, wo komme ich denn her? Was ist denn eigentlich so meine Vorstellung von dem, wie es bei mir gelaufen ist, als ich vielleicht Kind war, vielleicht auch noch, als ich selber Mutter war, wenn ich selber Kinder habe. Ich glaube, da ist auch ganz wichtig, gerade eben, sagen wir jetzt mal 45 plus, da auch nochmal so zu sensibilisieren, dass das gar nicht mehr die Realität ist und auch, dass Oma und Opa ja gar nicht mehr gezwungenermaßen in der Nähe wohnen, sondern sonst wo. Und selbst wenn die in der Nähe wohnen, arbeiten die ja häufig auch noch, ne?
Ja, absolut. Also es ist eine ganz andere Großelterngeneration auch. Gerade bei, ich bin ja super jung Vater geworden, ja? 24, mitten im Studium. Keine Sau hat Kinder, ja? So, jahrelang nicht. Also jahrelang hat kein anderer Kinder gehabt. Das heißt, allein das, dann die Großeltern nicht in der Nähe zu haben, genau was du sagst. Und ich glaube, dieses, dass in unserem Job manchmal so Übertragungen passieren, also dass wir sagen, ich bin so groß geworden, dass mein Idealbild von Eltern sein, dass das nicht mehr zur aktuellen Zeit passt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass viele Kolleginnen sich zumindest ein bisschen darauf einlassen, dass die Elterngeneration und die Umstände, die wir heute haben, ganz besondere und auch ganz andere sind. Und jetzt gibt es ja zwei Aspekte. Erstens, ich glaube, es gibt Erlebnisse und Prägungen aus dieser Zeit, die anders war, die ja ganz positiv sind. Und das kann man ja vielleicht auch mitgeben, ne? Also zu sagen, ich habe bestimmte Werte kennengelernt, es gab bestimmte Beziehungsmomente, die Kindern gut tun. Ich bin vielleicht auch in der Lage, Eltern ganz anders zu beraten und zu begleiten, wenn ich mich auch sensibel auf sie einstelle und mir Zeit für sie nehme. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, ich bin auch bereit zu akzeptieren, dass die Zeit sich verändert hat. Und ich gehe auch mit der Zeit. Und vor kurzem sagte eine Kollegin, die Elterngeneration heute ist nun mal eine neue und unsere Aufgabe ist es, uns mitzuentwickeln mit dieser Elterngeneration und uns nicht dagegen zu wehren. Und das hat es für mich auf den Punkt gebracht. Ja.
Ja. Ja.
So. Und ich sag keiner, dass es leicht ist.
Und wir haben ja jetzt auch viel darüber gesprochen, was so die Enge in der Brust macht und diesen Stress auslöst. Mhm. Aber dennoch, auch wenn ich mitten in dieser, also selbst ja diese Eltern bin,
ja.
Mit meinem Partner, finde ich, gibt es unglaublich viel, was sich entwickelt hat. Ne?
Ja.
Also was du gerade sagtest, unglaublich viel Positives. Also ich muss auch wirklich sagen, was wir als Eltern auch geschafft haben,
ja.
Finde ich unglaublich. So, kannst du da noch mal was zu sagen? Also was sind so die positiven Entwicklungen?
Das ist auch so wichtig, ne, dass wir alle nochmal darauf hinweisen, dass es schön ist, mit Kindern zu leben, oder? So habe ich gerade gedacht.
Naja, ja, manchmal.
Also, genau, also die Momente, die guten Momente muss man sich immer wieder vor Augen führen. Nein, es ist ganz wunderbar und ich bin auch wirklich der Überzeugung, also das ist, man transformiert sich ja als Erwachsene, ne? Wenn man Kinder hat, man transformiert sich. Im besten Falle wird man zu einer besseren Version seiner selbst, weil man nämlich mit ganz tiefen Themen immer wieder konfrontiert wird, mit der Wut, mit dem eigenen Ärger, mit der Ohnmacht und mit allem, was dazugehört. Ich finde es einfach, weil du gesagt hast, was sind so positive Aspekte, ne? Ich finde es einfach unglaublich wichtig, dass Eltern heutzutage, die haben so richtig krass oder die arbeiten unglaublich stark daran an dem Bild vom Kind, was ein ganz, ganz neues ist, nämlich dass Kinder Subjekte sind mit eigenen Gefühlen, die kommen schon mit einer eigenen Struktur, mit einem eigenen Temperament auf die Welt, ja, die bringen schon was ganz Eigenes mit und natürlich in der Sozialisation, im Zusammenleben mit uns, das zeigt ja die Forschung auch immer stärker, ja, wir können ja auch diese genetische Disposition ist gar nicht mehr so im Vordergrund, sondern wir können ja ganz stark Einfluss darauf nehmen, was aus diesem kleinen Menschenwesen wird, ja. Und da merke ich halt, da sind unglaublich viele Eltern so super engagiert. Also die haben unglaublich gute Gedanken, die wollen sich für Beziehungen einsetzen, die wollen die Kinder beteiligen, die wollen nicht einfach irgendwas über deren Köpfe entscheiden, die wollen altersgerecht gucken, wo können die eine Rolle spielen. Also dass es vielmehr ein Zusammenleben wird und Kinder auch vielmehr das Gefühl haben, dass sie wichtig sind und dass sie einen Teil dazu beitragen können zu dieser Welt. Und das ist in Bezug auf Selbstwertentwicklung und auch Selbstwirksamkeit, ja, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, warum das auch so wichtig ist. Selbstwirksamkeit ist ja erstmal der Umstand, dass ich beteiligt bin und dass ich etwas entscheiden kann und dass ich Einfluss darauf nehmen kann, ist ja was unglaublich Wichtiges und dass ich Eltern habe, die sich auch für mich einsetzen und denen ich nicht scheißegal bin und die auch da sind, wenn sie gebraucht werden. Ja, also diese hohe Präsenz und dieses Verfügbarsein und sich auch informieren und sich weiterentwickeln, und auch Fragen haben, einfach ans Elternsein, ja? Also es gibt ja Kollegen, die sagen immer so, ja, früher waren die Eltern noch, haben so mehr aus der Intuition heraus agiert. Und ich weiß, was die meinen. Also eine gewisse Intuition und Situation auch mal nicht zu kognitiv immer anzugehen im Zusammenleben mit Kindern, das kann ich total nachvollziehen, dass das wichtig ist. Sich manchmal auch einfach zu verlassen, ja? Und einfach diese Beziehung aufzunehmen und auch ein bisschen Fehler zu akzeptieren, verstehe ich total. Aber ich wäre immer sehr vorsichtig auch beim Thema Intuition. Es gab früher auch eine Menge Eltern, die nach Intuition gehandelt haben und das war wirklich nicht geil. Das war nicht, also das hat Kinder auf Generationen auf eine negative Art unfassbar stark geprägt und das wird jetzt rausgearbeitet, habe ich so das Gefühl, ja. Also sozusagen die heutige Elterngeneration arbeitet auch noch, also arbeitet alte Themen aus dem System raus.
Ja.
Und da bin ich Ihnen, da habe ich Hochachtung vor und da bin ich Ihnen auch ganz, ganz dankbar. Und ich glaube, diese Themen daraus zu arbeiten, ich so sagen, da mache ich auch gleich einen Punkt, das ist eine total herausfordernde Aufgabe. Und ich glaube, das ist auch manchmal das, was in den Systemen dann ankommt, in Kita und Schule. Ja, diese Energie, die damit auch einhergeht, diese Anstrengung, etwas Neues zu kreieren. Und da merke ich, da kommt es immer wieder auch zu Konflikten. Ne?
Ja, absolut. Ja, ich sag immer in meinen Fortbildungen, Intuition gibt's nicht. Das ist lediglich eine Reaktion des Nervensystems auf die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also das heißt, jeder hat eine andere Intuition.
Absolut.
Oder ein anderes Bauchgefühl, je nachdem, was er an Prägungen hat. Und wenn die Prägung halt Mist war, dann fabriziere ich auch Mist. Also mal ganz platt gesagt. Ich wollte noch mal darauf hinaus, wir haben ja jetzt viel auch über Unsicherheit gesprochen von Eltern, dass so viel Wissen viel Unsicherheit schafft. Meine Erfahrung ist aber auch, und da kommt es auch viel zu Konflikten, denke ich, also sehe ich in Kitas, dass Eltern dadurch auch sehr viel Klarheit gewinnen an vielen Stellen.
Ja.
Was sie nämlich sagen, sie möchten nicht, dass Adultismus möglich ist. Sie möchten nicht, dass ihr Kind verletzend behandelt wird. Sie haben ein viel breiteres Wissen darüber, was sind denn Verletzungen? Was sind denn, körperliche Verletzungen sind sowieso klar, aber was sind denn auch seelische Verletzungen? Dass sie vielmehr auch einstehen für sich und ihr Kind, wenn etwas in der Kita passiert, was sie nicht für gut heißen.
Ja.
Und dass den Kindern auch viel mehr vertraut wird, also ihren Aussagen vertraut wird, als früher. Früher hatte ich, war das häufig so, ich finde, es gibt es heute immer noch, aber dass eben die Aussagen der Kinder eher belächelt werden oder ja, die kann man ja nicht für voll nehmen oder so. Und da habe ich das Gefühl, dass Eltern auch sehr klar sind und manchmal auch sogar mehr Fachwissen haben als manche Fachkraft. Und da, glaube ich, kommt es auch ganz viel zu Konflikten, oder?
Total. Ja, weil die Kolleginnen natürlich dann in so Momente reinkommen, wo sie sich vielleicht schämen und das Gefühl haben, sie können dem nicht gerecht werden. Ich höre auch immer wieder so Sätze, ich glaube, ich bin nicht im richtigen Beruf. Also, dass die Leute sich wirklich als Person in ihrer Fachlichkeit total hinterfragen, dass sie das Gefühl, auch selber das Gefühl haben, also interessanterweise, ne, die Kinder haben das Gefühl, sie werden sehr viel mehr ernst genommen. Die Fachkräfte projizieren dann, ich werde sehr viel weniger ernst genommen. Ja. Und dann ist ja die Frage, wenn so meine Grund, also wenn ich anfange, meine Grundfesten meiner Ausbildung und meiner Fachlichkeit in Frage zu stellen, was kann ich, also dann geht mir ja selber die Klarheit flöten. Dann habe ich selber Ohnmachtsgefühle. Und ich glaube, in diesen Schnittstellen zu vermitteln und den Kolleginnen zu helfen und zu sagen, okay, was bedeutet das denn jetzt konkret für dich in deiner Situation? Also wie kannst du das denn deutlich machen? Oder wie kann es trotzdem noch gelingen, dass ihr zu einer Erziehungspartnerschaft findet? Weil das ist am Ende für alles die Lösung. Also ich glaube, das ist einfach so eine ganz wichtige Aufgabe auch für uns in der Weiterbildung, da sozusagen Mittel und Wege zu finden. Manchmal sind es Formulierungen, manchmal ist es eine andere Form der Strukturierung. Manchmal muss man auch mit den Kollegen daran arbeiten, was sind eigentlich deine Werte oder wofür stehst du eigentlich pädagogisch? Was würdest du den Eltern gerne vermitteln? Wie kannst du die gut beraten? Was sind deine Kompetenzen? Dass man eher wieder in so eine Stärkung findet. Weil was ja einfach gar nicht passieren sollte, was aber ganz viel passiert, ist, dass es so ein Recht haben gibt, so ein Entweder-Oder, so ein, die Welten stehen sich gegenüber und das kann man ja auch jetzt gesamtgesellschaftlich sehen, ne? Es gibt sozusagen nur Schwarz oder Weiß.
Spaltung,
so, und der eine weiß super gut Bescheid. Dabei wissen wir doch alle drei, wie wir hier sitzen, dass in der Pädagogik alle 10 Jahre wird im Prinzip alles neu aufgelegt. Ja, also wir sind in einer ständigen Entwicklung. Das, was vor 50 Jahren gegolten hat, gilt heute schon gar nicht mehr. Was man damals für bare Münze genommen hat, weiß man heute ganz genau, oh Gott, Kindeswohlgefährdung. Also dieses, die Wahrheitsentwicklung ist etwas, da müssen wir uns gemeinsam auf den Weg machen, glaube ich. Und da müssen wir bereit sein zu akzeptieren, dass es manchmal eine ganz gute Kompetenz auf Elternseite gibt und die muss ich dann einfach anerkennen. Und das ist ja auch was daran, wenn ich es im besten Falle für mich verwenden kann, kann ich selber daran wachsen. Ne? Also wenn es nicht gegen mein Ego geht, wenn ich es nicht gegen mich verwende, dann kann ich daran wachsen. Ich kann sagen, geil, was bedeutet das eigentlich für die zukünftige Arbeit, vielleicht auch mit anderen Eltern? Und die Eltern müssen aber, glaube ich, auch realisieren, dass sie einfach manchmal den Leuten ganz schön auf den Schlips treten im Alltag mit ihren Forderungen. Und da sozusagen mein Appell an alle Eltern, sensibilisiert euch manchmal einfach ein bisschen mehr für die Situation, in denen ihr vielleicht auch Dinge fordert und anmerkt. Weil die Anmerkung oder die Forderung an sich, die ist vielleicht im Kern oft richtig, Aber sie erwischt die Leute einfach total auf dem falschen Fuß. Die sind nach 8 Stunden, die haben 98.000 Konflikte geregelt, die mussten gerade Jasons Socken suchen und die Mutter von Maya hat sich beschwert, weil die Regenhose schon wieder weg ist. Also es sind so viele Themen und da geht es, glaube ich, immer wieder am Ende des Tages, es geht um Beziehung und es geht um Sensibilisierung und da kann man immer nur appellieren zu sagen, es ist eine gemeinsame Aufgabe, Kinder großzuziehen.
Ja. Also so ein gegenseitiges Verständnis eben immer wieder zu entwickeln. Genau. Ne? Also für die Lebenswelt der Eltern und gleichzeitig für die Anstrengungen und Herausforderungen, die auch Fachkräfte haben. Und gleichzeitig sage ich immer wieder, Verunsicherung ist super gut, weil Verunsicherung auch jetzt auf Fachkräfteseite bedeutet ja auch, es muss eine Entwicklung geben. Also es geht weiter. Ne? Also wir bleiben jetzt nicht stehen, sondern es geht weiter und verändert sich.
Ja.
Ich bin ja auch ganz viel so in dieser beziehungs- und bedürfnisorientierten Szene unterwegs. Wir sind ja auch für die bedürfnisorientierte Pädagogik in Einrichtungen unterwegs. Das wird ja auch manchmal, also das würde ich jetzt, ich weiß nicht, wie du das siehst, das würde ich jetzt so ein bisschen als so eine vielleicht definierte Art beschreiben, wie neue Elternschaft sein möchte. Also das ist vielleicht eine Art von Pädagogik, eine Art von Erziehungsweise, wie sie eben modern benannt wird. Das wird ja aber auch manchmal falsch verstanden, ne? Also das, kannst du dazu was sagen? Das birgt ja schon auch an vielen Stellen Konfliktpotenzial zwischen Fachkräften und Eltern, oder?
Ja, total, total. Und es ist ja so, dass wenn man das beobachtet, dann merkt man ja auch, dass teilweise ja Eltern auch Situationen produzieren, indem sie versuchen, möglichst bedürfnisgerecht zu erziehen, in denen sie selber in die Überforderung kommen. Ja. So, weil sie sich eben super hohe Ideale stecken, weil sie ganz viele Situationen ausdiskutieren mit Kindern, die vielleicht kognitiv noch gar nicht in der Lage sind, die Situation zu verarbeiten, einfach die eigene Emotionsregulation noch nicht so weit ist, Entscheidungen zu treffen, mit Entscheidungen umzugehen. Also es sind ja ganz, ganz viele Aspekte, können wir jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber ich würde mal sagen, bedürfnisorientierte Erziehung sollte vor allen Dingen immer altersgerecht sein. Ja, also sie sollte sich sozusagen an den Fähigkeiten der Kinder orientieren, sonst sorgt sie für Überforderung. Und was ich vor allen Dingen auch immer wichtig finde, und das ist das, was die Kollegen oft kritisieren, sind zwei Aspekte eigentlich. Das eine ist, dass sie sagen, sie haben das Gefühl, dass nur noch die Bedürfnisse des Kindes im Mittelpunkt stehen, um das es jetzt geht, und nicht mehr die Bedürfnisse der Eltern oder die Bedürfnisse des Umfeldes. Also wo fangen die Grenzen und einfach körperlichen und seelischen Bedürfnisse der anderen Menschen an? So, ne? Das ist das eine, dass es manchmal so ein bisschen kippt in eine Richtung. Und das andere Thema ist, dass es manchmal so eine Fehlinterpretation gibt. Es gab vor einigen Jahren so einen Zeitartikel und der hatte die Überschrift Überbehütung ist eine Form von Vernachlässigung. Eine sehr provokative Überschrift, aber der Artikel war ziemlich gut, weil er hat sich nämlich damit auseinandergesetzt, dass manche Eltern ja in so einer bedürfnisorientierten Sichtweise anfangen aus so einem Schutzgefühl heraus, ne? Also wenn das so gepaart ist mit so einem ganz starken Schutzgefühl, also ich muss ganz doll darauf aufpassen, dass meinem Kind nichts passiert, auch in meiner Elternrolle habe ich gewisse Werte, dass ich also in besonderer Weise auf mein Kind aufpassen muss, und dann räumen die sozusagen ganz viel an Anforderungen und auch so ein bisschen diese vielleicht kleinen Krisen, die man als Kind ja auch mal braucht, um krisenfest zu werden, ne? Sag ich auch mal so, man muss krisenfest werden, indem man Krisen erlebt. Und dann räumen die vielleicht manchmal so aus bestem Wissen und Gewissen so ein bisschen zu sehr aus dem Weg und achten ein bisschen zu sehr darauf, dass die Kinder auch so diese negativen Gefühle gar nicht mehr so erleben können. Und das ist etwas, wo die Selbstwirksamkeit total leidet. Also dieses Gefühl von, ne, also es kann dann sozusagen auch ein bisschen den Bogen überspannen, dass die Kinder eigentlich so ein bisschen lost sind und denen so ein bisschen die Leitplanken fehlen, wo ist eigentlich jetzt noch der Sicherheitsmoment? Weil ich quasi alles überlassen bekomme, ich kann alles entscheiden. Ich soll für alles eine Lösung haben und ich bin aber vielleicht noch viel zu klein. Und das wären so zwei Aspekte, die mir die Kolleginnen immer wieder schildern, wo wir dann einfach uns auch versuchen vorzustellen oder auch in die Fallberatung reingehen zu gucken, okay, was sind es für Eltern oder wie kommunizieren die im Alltag oder was habt ihr auch für eine Beziehung zu denen, wie könnt ihr das ansprechen, wie könnt ihr die unterstützen, wollen die das überhaupt? Also da gibt es ja ganz viele Aspekte, die dann wichtig sind. Aber ich glaube, es sind so zwei Dinge, die ich jetzt so rausheben würde. Ja.
Ja, das ist wirklich für mich auch als Expertin auf dem Gebiet immer wieder so, das ärgert mich immer wieder so, dass das so falsch verstanden wird, ne? Also, weil es bei der bedürfnisorientierten Pädagogik genau gar nicht darum, also es geht eben nicht darum, dass es nur um das Bedürfnis des Kindes geht. Ne? Also es geht auch um die Bedürfnisse der anderen. Es geht auch um Grenzen. Dass jeder Grenzen hat und so, ne? Also Und da werden, glaube ich, sowohl auf Fachkraftseite vorschnell Schlüsse gezogen, was Bedürfnisorientierung ist oder zu sein scheint. Und gleichzeitig auch auf Elternseite das manchmal wirklich falsch definiert. Ne? Es ist immer die Frage, wie man das definiert. Ja.
Ja. Und ich glaube, dass das ist eben ganz schön. Erstens ist es ziemlich schwierig, das zu definieren. Und ich, wie du vorhin gesagt hast, dieses, ich gucke halt immer aus meiner eigenen Sozialisationsbrille da drauf. Und wenn ich selber als Elternteil zum Beispiel eine Bindungsunsicherheit habe, ja, dann kann es allein schon dazu führen, dass ich mich in Beziehungen einfach anders verhalte. Oder ich bin zum Beispiel mit total herrischen Eltern groß geworden. Das heißt, alles, was jetzt bedeuten würde, ich erhebe mal die Stimme oder ich muss mich jetzt hier irgendwie mal durchsetzen oder ich muss hier Grenzen ziehen, wird sofort als ein Bruch der Beziehung wahrgenommen. Oder die Eltern haben dann auch teilweise Angst, dass sie sozusagen die Bindung zu ihrem Kind schädigen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Und ich glaube, es ist immer nur wichtig, es geht gar nicht darum, dass wir alles immer in die Tiefe verstehen müssen. Aber ich glaube, es geht mindestens darum, dass wir uns einmal die Frage stellen, womit könnte das zusammenhängen und dass wir es vor allen Dingen von unserer eigenen Interpretation lösen. Dass wir nicht sagen, wir gucken jetzt da drauf, wir sehen diese Mutter, diesen Vater, diese Bezugsperson und urteilen sofort aufgrund der Situation, die wir jetzt hier erleben, beim Abholen oder wo auch immer, oder diese komische Mail, die jetzt die Leitung erreicht hat, sondern dass wir immer einmal sozusagen ganz kurz gucken, okay, was könnte der gute Grund sein? Und das Zweite ist vor allen Dingen, dass wir Fähigkeiten entwickeln, das in die Sprache zu bringen. Das ist immer für mich das Allerwichtigste. Leute, stellt den Eltern Fragen. Lasst euch nicht einfach hier immer so, lasst die selber nicht im Regen stehen und vor allen Dingen äußert euch, wenn ihr Irritationen habt, wenn ihr euch unsicher fühlt, wenn ihr euch auf den Schlips getreten fühlt. Es gibt gute Mittel und Wege, sowas mitzuteilen und dann finde ich das auch gar nicht mehr so schlimm. Ja.
Das finde ich nochmal, du hattest vorhin in so einem Nebensatz gesagt, ne, die Eltern machen das nach bestem Wissen und Gewissen. Und das finde ich auch immer nochmal so wichtig, den Fachkräften auch deutlich zu machen. Wir können ja immer alle noch nach unserem besten Wissen und Gewissen handeln. Und da dann eben, wie du das meinst, da so einzusteigen und da auch nochmal ins Gespräch zu gehen, das ist nämlich dann ganz häufig so ein Thema, so, ja, aber wie mache ich das denn? Ja. Und wenn wir jetzt einen Elternabend machen, wissen wir alle, dann kommen sowieso entweder die, die es dringend bräuchten, kommen sowieso nicht, oder aber ich erreiche da welche und die sind schon auf dem gleichen Level. Und da fand ich einfach nochmal sehr schön, dass du gesagt hast, immer wieder Gesprächsanlässe schaffen und nicht resignieren und ne, nicht vielleicht sagen, oh ja, ist jetzt halt anstrengend, ist jetzt so, sondern zum einen zu gucken, wo kommt es her, also warum machen die Eltern das so, wie gesagt, bestes Wissen und Gewissen, und dann das Fragen stellen, also ich möchte das einfach nur nochmal so deutlich machen, dass ich das so eine schöne Möglichkeit finde, Fragen stellen, was steht denn dahinter, was ist denn die Idee, wie können wir denn dann zusammen da auch auf einen gemeinsamen Nenner kommen, und das ist nicht ein, da muss ich jetzt durch, die sind jetzt halt so, sondern ich darf das auf natürlich immer angemessene Art hinterfragen, weil, zweiter Nebensatz, den du so vorhin gesagt hast, weil ja diese Erziehungspartnerschaft da eben auch wichtig ist und dass wir da eben Partner sind und auf Augenhöhe und nicht einer ist weiter oben und andere ist weiter unten. Ja.
Ja. Danke für die Zusammenfassung nochmal.
Wie mache ich das denn konkret? Also, wenn wir jetzt sagen, ich spreche das jetzt an, dann sind ja viele dann trotzdem in der Hilflosigkeit. Aber wie jetzt genau? Also was jetzt? Wie? Und dann lassen sie es bleiben, lieber vermeiden, so, ne? Kannst du ganz konkret, was würdest du da sagen? Also, wenn du jetzt so ein Kind sehen, also so Eltern sehen würdest, die immer wieder das Kind überfordern, weil sie ganz, ganz viele Fragen stellen, weil sie eigentlich alle total verunsichert sind in der Abgabesituation, sagen wir mal so. Wie würdest du das jetzt angehen, wenn du jetzt eine Fachkraft wärst?
Als allererstes würde ich dir erstmal fragen, ob man was sagen darf. Also sich sozusagen das okay holen. Ich würde mir erstmal das okay holen, ob es in Ordnung ist, wenn ich was dazu sage. Was du gerade gesagt hast, ist ja zum Beispiel so ein klassisches Beispiel, ist auch das in der Abholsituation. Ne? Ja. Also Eltern haben da vielleicht noch ein kleines Geschwisterchen, es klettert die Garderobe hoch und das andere will sich nicht anziehen und du bist aber da gerade als Fachkollegin und musst da irgendwie diesen Spagat hinkriegen. Und dann ist es für mich immer total wichtig, dass man sich die Eltern einfach nochmal holt und dass man sich das okay holt. Und meistens ist es nämlich so, dass die Eltern, also ich erlebe das wirklich in vielen Einrichtungen, die Fachkolleginnen haben zu den meisten Eltern eigentlich einen richtig guten Draht. Ja. Und es gibt ja auch Befrage und man hat ja auch Eltern befragt in verschiedenen Studien, hat geguckt, seid ihr zufrieden mit der Beziehungsarbeit in der Einrichtung, wo eure Kinder sind? Die meisten sind zufrieden, die finden das gut, was da passiert. können das nicht immer äußern und wäre auch manchmal schön, wenn sie es mal ein bisschen mehr mitteilen würden. So, ja, aber im Großen und Ganzen haben die auch ein ganz großes Vertrauen. Das heißt, es ist erstmal eine grundsätzliche Beziehung ist da. Und dann würde ich mir das okay holen und dann würde ich das einfach, dann würde ich mir einfach ein paar Dinge zurechtlegen. Das mache ich oft mit den Kollegen, dass wir das einfach vorbereiten. Wirklich ein paar konkrete Sätze, die man denen einfach an die Hand gibt. Ja, so, ich Botschaften, ich habe beobachtet oder mir ist aufgefallen oder ich auch vom Kind ausgehend, zum Beispiel immer das Kind in den Mittelpunkt zu stellen, habe gesagt, ich habe das Gefühl, Mensch, dass die mir immer beim Abholen, dass es der eigentlich viel zu viel ist und die ist eigentlich, glaube ich, auch total überfordert, dass sie das dann alles entscheiden soll. Und ich habe folgenden Vorschlag, wir haben das manchmal auch am Vormittag oder so, wenn wir rausgehen, dann beobachte ich das auch bei der Mia, aber weißt du was, der hat total geholfen, wenn wir dann so ein kleines Zeitwächteramt gemacht haben, dass man ihr sozusagen sagt, okay, als nächstes passiert das und das und sie so ein bisschen eine Anleitung bekommt, was jetzt zu tun ist. Und sich vielleicht auch einfach das Okay zu holen von den Eltern, dass man intervenieren darf. Ja, also auch zu sagen, brauchst du was von mir? Also wäre das okay, wenn ich dann einfach dazukomme und wir das ganz kurz miteinander regeln? Ich kümmere mich um den Kleinen oder so und du regelst es mit mir, die zieht sich an und dann geht ihr los. Ja, so dieses. Ja. Und es ist immer eine Mischung aus Fragen stellen und aber auch Ich-Botschaften und zu sagen, meine Erfahrung mit deinem Kind ist folgende und die einfach auch wertschätzend mitzuteilen, zu sagen, auch Mensch, guck mal, was ich alles in deinem Kind sehe. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, dass die hier keinen Wutanfall haben darf, es geht auch nicht darum, dass die hier ihre Gefühle nicht zeigen darf, sondern es geht darum, dass wir alle eine Situation haben und für mir ist es, ne, die ist eigentlich die Leidtragende, weil die muss diese Gefühle dann die ganze Zeit da aushalten. Aber vor allen Dingen, ich merke, ich komme hier mit den anderen Kindern nicht mehr zurecht. Ja, ich habe hier hochgradig Stress, weil hier mega laut im Flur und so. Ja, und ich habe irgendwie auch die Bedürfnisse, aber den Tag noch gut zu Ende zu bringen. Und ich merke auch bei dir, du willst doch eigentlich auch los. Ja, du hast auch noch die To-Do-Liste im Kopf, ist noch, ja, die reicht noch für 10 Tage so ungefähr. Du brauchst ja auch noch Zeit heute. Und diesen Prozess einfach aktiver zu gestalten, das ist das, was ich den Kolleginnen immer empfehle, weil ich oft erlebe, dass sie das eher ein bisschen eher abwartend und aus der Entfernung heraus beurteilen und dann total unzufrieden sind. Ja, und sich wundern, dass sich nichts ändert.
Ja, also einfühlend, ne? Also du hast einfühlend, würdest du sprechen und vor allem in einer Art, dass die Würde gewahrt wird, ne? Also so, dass dass sie nicht in Scham versinken müssen, sondern dass es als etwas ist, wo einfach eine Unterstützung gewährleistet werden soll, ohne zu sagen, ich finde, dass sie das falsch machen oder sowas. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist immer sehr wichtig, da, ne, in so einer Wertschätzung ranzugehen.
Ja, und sowas geht ja auch manchmal schief, ne? Also es passiert einfach. Es ist menschliche Kommunikation, dann fühlt sich doch jemand auf den Schlips getreten und dann ist es immer dieser zweite Schritt. Dann, wenn einem das aufgefallen ist, am nächsten Tag hinzugehen, nochmal zu sagen, du, ich habe gestern gemerkt, irgendwie, ich glaube, das kam gar nicht bei dir an oder ich habe irgendwie nicht die richtigen Worte gefunden, kann das sein? Oder ich habe dich da in einer ganz blöden Situation erwischt oder sie, ne? Also manchmal wird ja geduzt, manchmal ist das sie oder so, aber einfach hinzugehen, zu sagen, Mensch, ist mir aufgefallen, wenn es dich irgendwie ganz blöd erwischt hat, tut mir leid, war nicht mein Ansinnen. Ich versuche einfach eine Lösung hier zu finden, weil ich das Gefühl habe, dass es eigentlich für alle Beteiligten, gerade so wie es ist, noch nicht gelöst ist. Ja, genau. Und dann kann man wieder gucken, was sie sagen.
Genau, ich hatte das Gefühl, dass sie Unterstützung brauchen und und zwar vielleicht doch nicht so oder sowas, ne?
Ja,
so auflösen dann die Situation. Genau. Was gibt's denn noch so für Fähigkeiten, die wichtig wären, was Fachkräfte mit der Zusammenarbeit mit Eltern können sollten? Also eben ansprechen, Kommunikation, ne, haben wir jetzt gesagt. Mhm. Was denn noch?
Ich finde, die sollten erstmal total authentisch sein, das finde ich ganz wichtig. Also, dass sie Sachen authentisch mitteilen. Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, es ist wichtig, ein zweites Mal am Tag aufzuwachen. Ja? Mhm. Und manchmal gibt es eben so Begegnungen, da merkt man, Leute sind noch so in so einem ganz anderen Film. Also, die kommen irgendwie zu uns und die sind aber noch gar nicht so ganz anwesend. Die sind noch gar nicht so im Bewusstsein auf die Situation, die da gerade passiert. Und da ist es für mich immer ganz wichtig, dass man das in den Kontakt bringt. Also es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja nicht nur Eltern, die total wertschätzend sind, es gibt Eltern, die pöbeln dich richtig an.
Ja.
Da ist richtig was los. Also es gibt Kolleginnen, die beschreiben mir Szenen, und ich habe das selber auch schon erlebt, die werden richtig ausfallend. Also bis hin zu, dass sie dann irgendwann Betretungsverbot in den Einrichtungen bekommen und so. Und da ist es für mich immer ganz wichtig, dass die Kolleginnen erstens sich auch Hilfe holen, also sich Unterstützung holen, Kollegen mit dazu nehmen, um Hilfe bitten, ist eine ganz große Kompetenz, Sachen nachbesprechen, sich Feedback geben lassen, auch zu sagen, sag mal, habe ich da überreagiert oder wie hättest du es gemacht oder so, das finde ich was total Wichtiges, aber vor allen Dingen auch wirklich authentisch zu sein, zu sagen, das verunsichert mich jetzt total, wenn sie so mit mir sprechen, hat vor kurzem eine Kollegin gesagt, fand ich einen super Satz, weil sie ist verunsichert, meine Güte. Und dass die Leute einfach in so einen Realisationsprozess kommen. Und ich habe ich schon hunderte Mal erlebt, dass wenn man klar ist, ganz deutlich mit ihnen einfach sagt, ich möchte jetzt, dass sie erstmal den Ton ein bisschen runterfahren. Ich möchte, dass sie jetzt ein wenig ruhiger mit mir reden. Wir müssen jetzt hier ganz kurz einen Punkt machen. Wir können hier so nicht weitersprechen. Ja, also dieses ganz klar in die Botschaft gehen, es geht so nicht. Und dann merkt man sofort, meistens kommen die Leute dann auf einmal in so einen Bewusstseinsprozess. Ups, nee, wollte ich ja gar nicht. Ja, und merken auf einmal und rudern dann zurück oder fangen an sozusagen auch aus der Situation rauszugehen oder auf jeden Fall ist dieser Druck von mir weg. Und ich finde es einfach total wichtig, dass wir gegenseitig nicht so über uns drüber bügeln. Ja?
Ja.
So, und dann ist dieser, für mich der, ein anderer Aspekt ist auch noch so das Thema Selbstführung. Also mitzubekommen, was macht es mit mir, was erzeugt es für Emotionen, was habe ich für Interpretationen über die anderen, ne? Also oft ist es auch so, dass zum Beispiel Kolleginnen interpretieren, wenn jemand gut angezogen ist und, sag ich mal, gut situiert wirkt, dass es automatisch jemand ist, der bei dem alles in Ordnung ist zu Hause. Ja? Und der auch, oder auch so Eltern, die haben so einen ganz guten Umgang mit ihren Kindern, ja, bei denen wird alles immer gut gewesen sein. Die haben sozusagen die beste Biografie, die man sich wünschen kann. Also es gibt sofort, immer aufgrund der Bilder, die wir bekommen, gibt es immer sofort eine Interpretation.
Ja.
Und da sage ich immer zu den Kollegen, also seid da einfach ganz vorsichtig. Ja, also lehnt euch da nicht so weit aus dem Fenster, sondern stellt mal lieber ein bisschen mehr Fragen. So, und guckt einfach erstmal, versucht erstmal ein bisschen mehr dahinter zu gucken. Weil wenn wir da zu stark in so eine Überinterpretation gehen und es nicht mitbekommen auch, dann sorgen wir meistens ganz aktiv dafür, dass die Beziehung einfach leidet zu den Eltern.
Mhm.
Ja, also wir tragen selber dazu bei, dass die Beziehung nicht besser wird, indem wir einfach ein Bild von ihnen aufrechterhalten, in das sie gar nicht reinpassen.
Ja, ja.
Ja.
Und man fördert ja auch die selbsterfüllende Prophezeiung, ne?
Also, total.
Dass wirklich der Rosenthal-Effekt greift quasi.
Ja.
Das, was ich erwarte, das wird auch sich erfüllen, so, ne?
Genau.
Also, wenn ich dann erwarte, das ist eine gut situierte Familie und das Kind ist bestimmt ganz toll erzogen, dann werde ich genau so auch auf das Kind eingehen, ne?
Ja,
so.
Genau. Oder auch dieses Beispiel wieder, wenn ich von einem alleinerziehenden Elternteil genau die gleichen Ressourcen und Fähigkeiten erwarte, wie von einer Familie, wo beide Elternteile präsent sind und sich um die Kinder kümmern, dann wird es nicht funktionieren, ja? Mhm. Oder da ist dann so ein Tribunal von irgendwie 7 Leuten, die Leitung, die stellvertretende Leitung, die Gruppenleitung, Frühförderfachkraft und weiß der Geier was. Und dann sitzen die in der Mutter gegenüber und wollen, dass die kooperiert, ja? Und wundern sich dann, dass es nicht hinhaut, ja? Die hat nicht mitgemacht, die war total im Widerstand und so. Die wollte gar nicht hören, was wir hier zu sagen haben. Mhm. Ich denke mir so, ihr beobachtet hier seit einem halben Jahr intensiv ein Kind. Ihr habt euch super krass damit auseinandergesetzt. Und dann setzt ihr euch da zusammen mit so einem Elternteil und habt dieselben Erwartungen wie in einem Elternhaus oder in Familien, wo ganz andere Ressourcen vorherrschen.
Mhm.
Und sich da immer wieder ein bisschen drauf einzustellen. Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, aber es ist sozusagen der Schlüssel zur Beziehung, dass ich mich sensibilisiere für familiäre Lebenswelten und immer erstmal eher mit einer fragenden Haltung da reingehe.
Mhm.
Ja, also was könnte da alles noch enthalten sein? Was könnten alles noch Herausforderungen sein? Und mich dann versuche, auch ein bisschen dem anzupassen und mich darauf einzustellen. Und ich hatte zum Beispiel einen Kollegen, den finde ich ganz großartig, Grüße gehen raus an Johannes, ja, der hat viele Kinder in seiner Gruppe, die Arabisch als Muttersprache haben.
Mhm.
Und der hat einfach Folgendes gemacht, einfach gesagt, ja, okay, wenn ich so viele Eltern habe und ich will doch, dass die Elternarbeit funktioniert, ich bringe mir jetzt einfach ein bisschen Arabisch bei, also rudimentär, einfach ein paar Sachen. Hallo, tschüss, wie geht's, alles Gute zum Geburtstag, schönen Tag noch. Und ich kann euch nur sagen, das ist wie ein Wunder, ja. Also die bringen dem Geschenke, die kommen zu den Elterngesprächen, wo sie bei anderen nicht kommen würden. Die sind verlässlich, viel, viel mehr als woanders. Die kommen zu den Elternabenden, die kommen zu den Elternnachmittagen, wenn der einlädt, die bringen ihre Speisen mit. Also das sind so viele kleine Aspekte.
Ja.
Und es hat erstmal nur damit zu tun, dass er sagt, ja, okay, offensichtlich ist da eine Lebenswelt, mit der ich mich auseinandersetzen muss. Das macht irgendwie für mich Sinn. Und dann fängt er an, erstmal bei sich zu gucken, was kann ich tun? Und das Ergebnis ist eine unfassbare gute Arbeit und tiefe Beziehung, die der hat mit diesen Familien.
Ja, es geht letztlich eben immer wieder um die Bedürfnisse von Wertschätzung, von, dass wir wirklich Machtverhältnisse reflektieren, ne? Also gerade als du auch gesagt hattest, mit diesen 5 Personen gegenüber der einen Mutter, das ist schon so ein Machtverhältnis.
Ja.
Da müssen wir ja irgendwie uns schützen. Das ist ja dann eine Situation, die total schamvoll ist, wahrscheinlich auch. Da kann ja keine Kooperation gelingen, ne? Also das ist echt wichtig. Und dann diese Wertschätzung der Kultur, indem ich eben diese Sprache vielleicht auch übe. Das ist ja eine unglaubliche Wertschätzung, die dann eben durch Kooperation deutlich wird einfach.
Ja, ja. Ja, genau.
Und genau diese wertschätzende Haltung ist es ja wahrscheinlich letztlich, die wirklich dazu beiträgt, dass Zusammenarbeit mit Eltern gut gelingt.
Ja.
Was wäre denn noch wichtig für so eine Haltung, die ich als Fachkraft einnehme, damit wirklich die Zusammenarbeit, die Partnerschaft zwischen Eltern und Einrichtung gut gelingt in der heutigen Zeit?
Also ich glaube, es sind mehrere Aspekte und diese Haltung bewegt sich für mich immer zwischen zwei Begriffen und die Begriffe sind Beziehung und der andere Begriff ist Klarheit. So, also auf der einen Seite, ich muss in der Lage sein, mich zu sensibilisieren, das, was wir jetzt alles schon besprochen haben, ich muss in der Lage sein, in Beziehung zu gehen, auch Beziehung aktiv zu gestalten. Dazu gehört für mich zum Beispiel, da sind einfach Familienzentren zum Beispiel super aufgestellt, manche Schulen machen auch so Sprechtage, wo sie sich öffnen, wo sie einfach die Eltern auch mit einbeziehen, Eltern, die AGs übernehmen, zum Beispiel auch im Nachmittag an den offenen Ganztagsschulen, aber auch in Kitas einfach die Eltern mit einzubeziehen, also zu sagen, wir sind hier nicht irgendwie so ein abgeschlossener Ort, ich glaube, da gibt es auch manchmal noch so ein bisschen so Corona-Altlasten, ja, also dass sozusagen die Kitas immer noch so wie so Orte sind, die man eigentlich nicht so richtig betreten kann, wo man nur so kurzer Gast ist und so, ich glaube, da müssen wir einfach langfristig oder mittelfristig müssen wir als Einrichtung nochmal gut gucken, was strahlen wir da eigentlich aus? Also sind die Leute hier wirklich willkommen oder sind es einfach nur so die Bringer und Abholer von den Kindern, die wir den ganzen Tag betreuen? Und ich glaube, ohne den Leuten da so zu nahe treten zu wollen, ich glaube, manche Einrichtungen machen das schon richtig, richtig gut, manche machen es aber auch überhaupt nicht gut und die haben einfach sozusagen das nicht nochmal hinterfragt, sondern sind so ein bisschen in dieser damaligen Zeit so ein bisschen stehen geblieben, so dieses, es muss alles schnell, schnell und zwischen Tür und Angel und kurz organisiert. Und ich glaube, da nochmal drauf zu achten, also wo schaffen wir eigentlich Beziehungsmomente mit den Eltern? Ganz aktiv. Also wo laden wir die auch ein, hier stattzufinden? Und der andere Aspekt ist Klarheit. Und ich glaube, Klarheit gewinnt man durch, indem man sich zum Beispiel kollektiv fortbildet. Also dass man auch sagt, man schreibt es auf die Agenda. Man sagt einfach, wer wollen wir eigentlich in 10 Jahren sein? Wie wollen wir eigentlich mit dieser neuen Generation umgehen? Wie wollen wir uns dazu verhalten? Wie gehen wir mit verschiedenen Familienformen um? Und so weiter und so fort. Und dann vor allen Dingen Klarheitsaspekt ist für mich aber auch, ist auch dann, wenn Eltern übergriffig werden. Mhm. Ja, und das haben wir ja auch in Einrichtungen. Ja, dass die unsere Fachlichkeit nicht anerkennen, dass sie dann sofort zur Leitung rennen oder der eine Mail schreiben, sich beschweren oder dann haben sie bei dir nicht das Ergebnis, was sie haben wollen, dann gehen sie zur Kollegin in die Nachbargruppe und gucken, ob sie es da bekommen und so. Und da einfach total klar zu sein und an der eigenen Kultur zu arbeiten, zu sagen, wir sind hier solidarisch miteinander. Deswegen auch, wenn zum Beispiel Eltern kommen und sich über dich, über irgendwas beschweren, über eine Kollegin, irgendwas, was nicht mit dir zusammenhängt, dann würde ich immer sagen, man hört sich das an, aber man sagt dann auch einfach dem vielleicht den Satz, ja, das muss ich erstmal mitnehmen. Das nehme ich jetzt erstmal mit oder das bespreche ich jetzt erstmal mit Kollegen oder muss ich mir einfach erst nochmal eine zweite Meinung holen. Aber zu sagen, was wollen wir sozusagen, was wollen wir den Eltern gegenüber, was können wir leisten und was können wir aber auch nicht leisten und wo sind wir auch ganz klar in unserer Kommunikation? Und ich glaube, da tun sich Kolleginnen manchmal schwer. Aber ich glaube, diese beiden Aspekte sind für mich ganz, ganz zentral, um, da sind wir beim Thema von dir, Daniela, um resilient in die Zukunft zu kommen. Ja, also, dass man nicht niedergebügelt wird, sondern dass man für etwas steht. Ja, aber dass man auch trotzdem immer wieder sagt, die Erziehungspartnerschaft und dieses auf Augenhöhe sein ist uns wichtig und dafür sind wir bereit, auch was zu investieren.
Okay.
Ja.
Dann, hast du bestimmt, also ich fände es schön, wenn wir so mal so Best-Practice-Beispiele mal so anschauen. Also du hast ja auch schon als Kita-Leiter gearbeitet.
Ja.
Gibt es da so, vielleicht gibt es ja so Kniffe oder so irgendwas, wo du auch vielleicht aus eigener Erfahrung dachtest so, ah ja, das ist echt was, das finde ich, das ist so hilfreich in der Zusammenarbeit mit Eltern. Mhm. Hast du da so Beispiele vielleicht für uns?
Ja, also das eine habe ich ja eben schon erzählt von diesem Kollegen, der die Sprache gelernt hat, dann sind einfach, für mich ist immer ganz wichtig, dass die Eltern irgendwie eine Möglichkeit haben, dort stattzufinden. Es gibt ja mittlerweile Schulen, die die Eltern mit integrieren, mit ihrer Fachlichkeit zum Beispiel, dass die wirklich auch mit Dinge unterrichten, dass die Sachen sozusagen auch mit den Kindern erarbeiten, dass sie selber dort stattfinden. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass ich, es gibt auch Kitas zum Beispiel, die so Elterncafés haben, ja, dass sie zum Beispiel sagen, alle 2 Wochen, hier am Vormittag haben wir 2-3 Stunden, haben wir einfach so einen Bereich, da sind die Eltern herzlich willkommen, da dürfen die Sachen mitbringen, dass wir einfach so ein bisschen mehr für die Verständigung sorgen. Und ich bin auch ein großer Freund davon, so Jahreszeiten typisch einfach immer wieder bestimmte auch Feste oder Aktionen zu machen. Wir haben zum Beispiel damals, hatten wir in unserer Einrichtung, haben wir so ein Väterfest gemacht. Ja, weil wir das Gefühl hatten, die männlichen, oder, also wir haben gesagt, Väter und männliche Bezugspersonen, da gab es richtig Kritik. Also das fanden die Mütter und Großmütter, fanden das richtig scheiße, dass wir da so ein Fest organisiert haben. Es ist eingeschlagen wie eine Bombe.
Ja.
Weil wir gesagt haben, wir merken, das verändert sich ja zum Glück auch, ne? Also auch immer mehr moderne Väter wollen sich einfach auch als Vater erleben und wollen diese Zeit mit ihren Kindern haben. Und das finde ich ganz großartig. Und trotzdem haben wir immer noch in ganz vielen Bereichen ein Ungleichgewicht, ja? So, und diesem ein bisschen entgegenzuwirken, zu sagen, so, alles klar, wir haben jetzt mal so einen Rahmen, wir machen jetzt ein großes Fest. Und was haben wir da alles gemacht, ne? Wir hatten da Tiere da, wir hatten irgendwie auf dem Gelände, wir hatten einen Hufschmied da, wir haben so Challenges gemacht, kleine Turniere, wir hatten ein bisschen was zu grillen, ein bisschen was zu trinken da und so. Natürlich kein Alkohol und so, ist klar, aber haben die Väter danach, das war's groß. Moritz, also eine Kritik, also es gab das beim nächsten Mal mit Bier und so, ne? Da hab ich gesagt, sorry Jungs, das wird nix. Aber das war sozusagen, da waren über 300 Personen, ja, das war, wow. Da war richtig was los. Und es muss jetzt nicht jeder immer so machen. Oder wir haben zum Beispiel eine Olympiade, eine Waldolympiade organisiert mit Schulkindern und mit Kindergartenkindern, wo wir Eltern mit dazugenommen haben als Begleitpersonen und so. Also immer wieder zu sagen, Eltern sind wichtig. Ihr als Elternpersonen, wir interessieren uns für euch. Es geht nicht darum, dass ihr hier alles mitbestimmt und dass ihr hier über alles entscheidet, so wie das damals in den Familien, in den Elterninitiativen noch der Fall war. Aber wir wollen, dass ihr eine ganz entscheidende Rolle spielt und wir sind interessiert. Und wir öffnen uns auch. Also wir sind auch transparent. Ich finde das auch einen ganz wichtigen Aspekt. Mhm. Transparent zu sein mit der eigenen Arbeit. Hospitation anzubieten zum Beispiel ist auch was Großartiges. Ja, also Einrichtungen sagen, wir bieten Hospitation an und die Eltern können jederzeit kommen. Wir haben hier nichts zu verstecken. Ja, wir machen hier nicht heimlich, sondern wir wissen ganz genau, was wir können. Wir erklären auch Dinge, wenn sie irgendwie den Leuten aufstoßen oder wenn sie schwierig finden. Wir diskutieren auch Sachen, aber wir stehen auch für was, da sind wir wieder beim Thema Klarheit. Also ich glaube, es gibt ganz viele kleine und große Sachen. Man muss das ein bisschen gucken, wie man das in der Kultur etabliert, also dass man die Kollegin auch mitnimmt. Ich glaube, da ist eine Leitung auch eine ganz entscheidende Person, die sowas natürlich auch vorantreibt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man grundsätzlich erstmal eine Kultur schafft, indem man sagt, Eltern spielen eine ganz wichtige Rolle für die Kinder und dementsprechend haben wir auch Lust, die ein bisschen mehr kennenzulernen und uns ja zu öffnen.
Ja, und ich finde auch den Elternbeirat mit einzubeziehen.
Ja.
Also in vielen Einrichtungen ist das ja, ne, man trifft sich regelmäßig und dann kriegen sie irgendwelche Infos. Und ich erlebe aber auch viele Einrichtungen, wenn die Eltern wirklich die Möglichkeit haben, da aktiv dabei zu sein, dass dann eben solche Sachen wie Feste oder ähnliches ganz anders unterstützt werden könnte, weil als du das erzählt hast mit nach Jahreszeiten, habe ich schon gehört wieder im Ohr so, oh, wann sollen wir das denn noch machen, wie soll das denn noch klappen? Und sich da eben echt dann auch die Unterstützung vom Elternrat, die dann eben vielleicht die Elternkoordination oder ähnliches machen können.
Genau.
Auch durchaus wichtig dann, ja.
Genau, wie bei Ausflügen, ja. Also das bedeutet natürlich, ich muss ein bisschen Kontrolle abgeben. Das ist der Schritt, ne? Ich muss Kontrolle abgeben. Ich muss bereit sein, vielleicht im Prozess zu akzeptieren, dass Leute das ein bisschen anders machen, als ich mir das vorgestellt habe, dass beim ersten Mal vielleicht Sachen vergessen werden oder völlig drüber sind und dann muss man sie nochmal nachbesprechen. Das ist der Prozess, auf den muss ich mich einlassen. Und ich will das überhaupt nicht vom Tisch wischen, dass wir total herausfordernde Bedingungen in ganz vielen Einrichtungen gerade haben. Das ist etwas, wir sprechen hier die ganze Zeit über dieses Thema. Natürlich spielt es auch immer eine ganz entscheidende Rolle, Personalmangel und Co. Und nichtsdestotrotz wird, glaube ich, manchmal die Ressource Eltern wird auch ein bisschen wie vergeudet, ja, also zu sagen, nee, da ist noch eine Möglichkeit und wenn du mal wirklich guckst, da gibt's schon auch Eltern, die haben Bock, was zu machen und die suchen eigentlich auch so ein bisschen nach einem Anknüpfungspunkt und dann ist doch cool zu sagen, okay, ich hätte hier was und dann fängt man erstmal mit was Kleinem an und was Großes kann später ja immer noch draus werden, aber dass man erstmal losgeht und sagt, wir müssen auch nicht alles alleine schaffen, ja, da sind wir auch wieder beim Thema Haltung, wir müssen nicht alles alleine schaffen.
Ja, total.
Ja.
Ja, ich war Mutter in einer Kita, wo diese Verbindung der Lebenswelten gar nicht gewollt war. Also da war wirklich so dieses, wir sind wirklich nur die Eltern, die bringen und die abholen. Mhm. Und wenn ich dann nachmittags, also ich kannte das aus meiner eigenen Kita-Zeit, dann länger sitzen wollte im Garten einfach und dann da sein wollte, um auch so ein bisschen mitzukriegen, wie meine Kinder dort sind. Mhm. Das wurde ganz argwöhnisch betrachtet und dann wurde das Gespräch mit mir gesucht und gesagt, das wollen sie nicht mehr und so. Mhm. Ich finde, das ist wirklich, finde ich, so essentiell, dass man irgendwie guckt, wie du das beschrieben hast, dass die Lebenswelten sich auch so verbinden können. Ja. Ne, dass das nicht so wie so eine Grenze da ist und die, über die darf man nur einen Schritt rüber und dann gibt man sein Kind ab und dann geht man wieder. Ich finde, es ist echt wichtig, dass da so eine Verzahnung stattfindet, ne? Zwischen dem Elternhaus und der Einrichtung, dass man auch dort sein kann, sich dort wohlfühlen kann, auch als Eltern, ne?
Ja. Das ist ein Beispiel, das höre ich immer wieder, genau dieses, die Eltern nerven, weil die länger da sind.
Ja.
Und ich glaube, da muss ein bisschen auch nochmal, darf sich etwas entwickeln. Nicht muss, sondern da darf sich nochmal etwas entwickeln in Beziehung auf auch anzuerkennen, ey, die Eltern fühlen sich wohl bei euch. Habt ihr es mal so gesehen? Mhm. Ey, die haben so wenig Zeit mit ihren Kindern, die sind mal froh, einfach mal in einem geschützten Rahmen, wo ihr da seid, auch noch ein bisschen mit aufpasst, die sind da, die fühlen sich da richtig wohl. Ey, gib denen was zu trinken, schnack mit denen, guck mal, wie sieht's gerade aus zu Hause, was ist irgendwie Wasserschaden, was ist mit der Oma im Krankenhaus und so. Und auf einmal erfährt man ganz andere Dinge und das auch als Qualität zu sehen. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aus Kindersicht ist es ja eh nochmal was ganz anderes. Es ist die Kindheit der Kinder, das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, absolut.
So, für die Kinder sind wir einfach alles Bezugspersonen, fertig, aus.
Ja, absolut. Und dann auch so dieses, man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja oft der erste Moment im Alltag, wo die Eltern auch mal kurz durchatmen können.
Genau. Ne?
Also man ist so gehetzt und von der Arbeit und dann irgendwie noch eingekauft schnell und dann dahin und dann so, oh, jetzt sitze ich hier. Ne? Also eigentlich kann man es auch so betrachten, dass das wirklich so der erste Moment ist, wo sie auch mal einmal kurz durchatmen können. Und wenn dann die Kita sagt, jetzt geht mal, ne, dann hetzt man weiter so ungefähr.
Ja.
Also das finde ich immer total wichtig zu bedenken.
Total.
Okay, Moritz, wir sind langsam am Ende dieser Folge. Wir wollen dich nochmal fragen, gibt es nochmal was, so ein paar Tipps oder so irgendwas, was jetzt noch gefehlt hat, was du noch den Fachkräften oder auch vielleicht den zuhörenden Eltern, wer weiß, mitgeben magst?
Also, ich würde einfach vielleicht nochmal so einen kleinen Appell irgendwie so an beide Seiten richten. Gebt euch einfach nochmal so ein bisschen oder rückt nochmal ein bisschen in den Fokus, wie ihr gut in Beziehung kommt. Versucht von diesem Stress und dieser Hektik ein bisschen Abstand zu nehmen. Sorgt für Begegnungsräume. Versucht euch zu sensibilisieren füreinander. Das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Für die Fachkolleginnen auch nochmal dieses vertraut eurem Selbstverständnis und geht auf die Leute zu. Ja, also geht viel in Kontakt, stellt den Eltern Fragen, interessiert euch für die Lebenswelten. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und an die Eltern nochmal, macht euch einfach, wenn ihr diese Einrichtung betretet, egal ob es Kita oder Schule sonst irgendwo ist, macht euch einfach, versucht euch nochmal in so eine Vogelperspektive ganz kurz zu begeben, macht euch nochmal bewusst, was da den ganzen Tag gelaufen ist, in welcher Situation ihr die Leute gerade erwischt. Und wenn ihr das nur ein bisschen, glaube ich, berücksichtigt, dann schaffen wir einfach gemeinsam Momente, die wir, glaube ich, alle ein bisschen mehr genießen können und wo wir vielleicht uns auch ein bisschen mehr begegnen können. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir in Zukunft mehr Räume kreieren, egal wie sie dann heißen oder aussehen, wo mehr Begegnung stattfindet. Ja, und wo wir uns wieder mehr wahrnehmen und in Resonanz gehen. Das ist, glaube ich, einer der Skills der Zukunft, dass wir füreinander da sind und dass wir miteinander an Problemen arbeiten und nicht gegeneinander. Und das wäre total mein Appell, dass diese beiden Lebenswelten miteinander auf Augenhöhe stattfinden können. Das ist durchaus möglich. Und ganz viel Erfolg und Freude dabei.
Okay, vielen Dank, Moritz. Das war ja fast auch schon ein gesellschaftlicher Appell, finde ich. Mehr Zusammenrücken, weniger Spaltung. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, hat ganz viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, und wir sagen auch Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDECO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp: In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pedico-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.